Ja, es ist wieder Zeit für ein WEC-Magazin-Podcast. Das Rennen in China fand am letzten Wochenende statt und wir wollen heute ein bisschen über die Geschehnisse quatschen. Wer hat gesiegt, in welcher Klasse, LMP1 bis zur GTE am. Außerdem heute ein bisschen Blick nach vorne, Bahrain, was ist mit Sao Paulo, lass es losgehen. WEC war zu Gast in China, in 4 Stunden von Shanghai. Überraschenderweise Sieger war Rebellion. Tobias, du hast das Rennen ja geguckt. War das für dich auch so eine große Überraschung wie von allen anderen oder wie war das?
Was heißt die Überraschung? Ich sage mal, ein bisschen hat sich's angedeutet. In der Trainingssession hast du gesehen, dass Toyota keine Chance hatte, wirklich mitzugehen. Das Einzige war im dritten Training, da hatten sie mal einen Moment Höhe. Aber durch die angepassten Erfolgsvorgaben, wie heißt es, Erfolgshandicaps, ich arbeite immer noch ein bisschen am Namen. Durch die geänderten Vorgaben hat der Toyota das Maximum an Reduktionen bekommen, was möglich ist laut Reglement. Also ich glaube 2,4 Sekunden langsamer oder sowas. Und das hast du gemerkt. Also man hat gemerkt, die waren auf Augenhöhe, es war ausgeglichen. Das fand ich schon im Qualifying schön zu sehen. Und ich war eigentlich froh, dass es so ausgegangen ist, dass Toyota nicht dominiert hat. Also bisschen Überraschung vielleicht, aber irgendwo erwartete Überraschung. Hm. Fand ich gut.
Das stimmt, ja. Wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, die Erfolgshandicap, die neue Regelung, ja, haben ja die ersten Wirkungen gezeigt. So richtig krass fand ich das. So, man hat es richtig gesehen. War das dann aus deiner Sicht dann ein Erfolg, so ohne jetzt Wortwitz zu sagen, aber also war das wirklich ein Erfolg? War das was WEC weitergebracht hat?
Definitiv. Also das, was wir letztens noch so ein bisschen spekuliert hatten, ob es sich durchsetzt oder nicht, hast du jetzt gemerkt. Das Reglement trifft voll ins Schwarze. Während du andere Rennen sehen, hast du jetzt nur mal Beispiel zu den DTM, GT Masters, die sich ganz, ganz böse verzockt haben mit solchen Erfolgsgewichten, weil es dort wirklich nur aufs Gewicht reduziert ist und du halt mehr Gewicht ins Auto kriegst und fertig. Da regen sich alle auf und irgendeiner fühlt sich immer unfair behandelt. Aber so wie es die WEC umgesetzt hat, mit einem Mix aus Durchflussmenge, Air Restrictor, Flügelwinkel, Gewicht, das Gesamtpaket, und das macht es wirklich aus. Und das merkst du, die sind auf einem Feld und niemand stört sich so wirklich dran. Also ich glaube, wenn sie das als Basis benutzen für die Hypercar Ausgleichssysteme, richtig gute Basis. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht die Saison.
Ich finde es auch generell begrüßenswert, dass wir wirklich ein Rennen hatten, wo der Ausgang nicht klar war. Ich meine, ich habe meine Gedanken ein bisschen, versuche meine Gedanken drüber ein bisschen so zusammenzufassen, aber das sind so viele Sachen, irgendwie verliere ich da immer den Faden, aber ja, das ist, wir haben in der WEC, ob wir es mögen oder nicht, wir haben eine Werksmannschaft und wir haben 2 Privatmannschaften. Und es ist einfach eine Tatsache, dass sie nicht auf Augenhöhe kämpfen können. Toyota, das ist der zweitgrößte Wagenbauer der Welt. Ja. Die verkaufen ja Milliarden Euro, also Autos Milliarden wert, jedes Jahr. Und ich weiß, das Rennteam hat dann wenig mit den Aktivitäten in Afrika oder in Amerika oder in Südamerika zu tun. Aber immer noch, die haben Massen an Geld und viel mehr als die anderen. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was das irgendwie ein bisschen ausgleicht. Und wenn ich da mal einen Kritikpunkt hätte, ja, wäre es für mich, ich würde mir wünschen, vielleicht, jetzt ist es alles zu spät, ich meine, die neue Hypercar-Regelung kommt nächstes Jahr, das ist jetzt nur eine Übergangslösung, aber ich würde mir wünschen, dass der Effekt auf der Strecke weniger wäre. Und vielleicht, man könnte das ein bisschen ausgleichen mit einem Boxenstopp, irgendwas mit den Boxenstopps. Zum Beispiel einfach so jetzt ganz grobe Rechnung habe ich im Kopf gemacht heute. 4 Stunden Rennen wie in Shanghai. Wir haben dann eine Situation, wo die Toyotas 4-mal Boxenstopp machen müssen, also jede Stunde oder 3-mal quasi. Und also 4 Stints, 3 Boxenstopps, und die Privatmannschaften sind schneller, so wie sie in Shanghai waren, müssen aber 4-mal stoppen. Und dieser Unterschied von einem Boxenstopp, Also das ist dann der Unterschied zwischen den Autos auf der Strecke auch, also im Sinne von Zeit, also eine Minute, eineinhalb Minuten oder sowas. Das wäre für mich irgendwie akzeptabler.
Kann ich verstehen, aber das Problem, was du halt bei so einem System hast, dass du den Zweikampf rausnimmst. Weil jetzt hat man gemerkt, dadurch, dass die ungefähr dasselbe Leistungslimit hatten, waren es wirklich richtige Zweikämpfe. Also wie habe ich es mir aufgeschrieben, es fühlte sich an wie Audi gegen Porsche gegen Toyota. Es fühlte sich an wie die Spitzenzeiten der LMP1-Klasse. Und das war ein Gefühl, hätte ich so zum Ende dieser Lebenszyklus von diesem alten Reglement nicht mehr erwartet. Dass es wirklich so einen spannenden Kämpfer hast. So dieses, ich beschleunige schnell aus der Kurve mit dem Hybridantrieb und am Ende die Motorenleistung von dem reinen Saugermotor zieht dann aber richtig durch auf der Geraden. Dieses Wechselspiel, das hat richtig Spaß gemacht. Würdest du jetzt auf so eine Boxenstopp-Geschichte gehen, hast du nicht mehr so diese Kämpfe. Dann wartest du eigentlich nur drauf, dass einer mal eine Box überholt. Und das ist halt wieder das, was ich persönlich als langweilig empfinde. Okay. Um vielleicht da nochmal einzuhaken, der deutsche TV-Kommentar hat er erwähnt bei der ganzen Thematik, er hatte sich auch aufgeregt, dass Toyota ja nicht eingebremst werden kann, weil sie ja so und so viel Geld ausgeben und das ist ein riesen Werksteam und ich kann es verstehen. Was man aber vergisst, dass sich der Motorsport an sich verändert hat. Und die Formel E zeigt halt, wie Motorsport jetzt funktionieren muss, wenn du überleben willst, weil wir kommen jetzt langsam in Zeiten, da hat dieser klassische Motorsport nicht mehr so eine Berechtigung. Was Berechtigung hat, ist Entertainment und Show. So ist meine persönliche Abschätzung, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Und durch das Reglement hast du halt einen richtig geilen Show-Effekt, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Das war ja, wir können es eigentlich ohne Zweifel sagen, das war das spannendste Rennen, was LMP1 betrifft, seit Ende 2017, aus meiner Sicht. Seitdem Porsche weg ist. Wir hatten wirklich diesen Kampf und es war auch teilweise nicht unbedingt klar, ob was mit Rebellion war, weil am Anfang, in der Anfangsphase hatten sie ganz viel Performance verloren. Da gibt es dafür Gründe. Die Fahrer waren, also ich glaube, Norman Nato war etwas langsamer, ungefähr eine halbe Sekunde im Durchschnitt langsamer als die anderen zwei und der hat die Eröffnungsstint gemacht. Aber ich finde, Spannung war auf jeden Fall da. Wir hatten Ginettes mit, 30 Sekunden Vorsprung. Also das ist echt was Schönes für die Fans, die sich sowas gewünscht haben. Ich denke, viele haben sich das gewünscht, dass die Privatmannschaften wirklich so kämpfen dürfen. Und noch ganz, ganz kurz, die Bike-Hollis-Leute, die müssten sich gerade in den Hintern beißen, oder?
Ich also, hab's auch gedacht. Wirklich. Wie hat das Tinetta geschafft, diesen verrückten AER-Motor in den Griff zu bekommen? Das unzähmbare Biest, ja, die haben es ja wirklich geschafft, fehlerfrei ein Rennen zu absolvieren, ohne Ausfälle, ohne Boxenstopp-Aufenthalte längere. Das war ja Wahnsinn. Also.
Ja. Vor allem, wenn jetzt die Collis-Leute, wenn sie noch dabei wären, dann hätten sie das Rennen vielleicht womöglich gestern auch geführt für eine Stunde. Und dann hätten wir alles über bei Collis geredet. Aber ja, das war dann Ginetta. Finde ich von denen wirklich sehr beeindruckend, wie sie nach vorne kommen. Es klappt ja nicht alles, aber ja, die sind da und kämpfen.
Also ich denke auch, das ist die Privatteams mit den Werksteams sind auf einem guten Weg und muss noch mal kurz einhaken bei der Geldthematik. Irgendwie tut es mir schon leid, wo du das so sagst, wie groß eigentlich Toyota ist und was die da für ein Budget reinstecken. Ne? Und am Ende verlieren die gegen so ein tolles Privatteam. Aber irgendwie sagt jetzt so mein Bauchgefühl, scheißegal, die wollten das ja nicht anders. Ne? Die wollten ja Show, damit es funktioniert und damit es Spaß macht. Das ist halt irgendwie so ein Thema, das lässt mir gerade keine Ruhe.
Ja, das ist, ich meine, das ist halt dann ein Zwiespalt, man ist da ein bisschen in einem Zwiespalt, weil alle Entscheidungsträger bei Toyota, ich nenne mal Rob Leupen und Pascal Wasselon, die haben beide gesagt, wir wollen jetzt hier nicht ohne Konkurrenz fahren. Also lasst uns bitte mal eine Lösung finden, die es ermöglicht, dass die Privatmannschaften mitkämpfen. Und wir wollen sie dann auch besiegen. Das ist unser Anspruch. Und das haben sie dann jetzt gemacht. Diesmal hat es nicht geklappt. Rebellion hat ein fast fehlerfreies Rennen abgeliefert und das Ding nach Hause gefahren. Nur dann, wenn die Fahrer halt im Fernsehen sind und jammern, dass die dann auf den Geraden überholt werden. Leute, es tut mir leid. Also ich weiß, es ist immer im Eifer des Gefechts immer ein bisschen anders, aber überlegt doch mal, letztes Jahr haben die Rebellion-Fahrer genau dasselbe gesagt, dass die halt chancenlos sind. Also, what goes around comes around. Also, das habe ich gedacht, als ich Buemi gehört habe, da dachte ich, du kannst ja nicht jedes Rennen gewinnen. Du bist doch jetzt was? Zweifacher Le Mans-Sieger, Doppelweltmeister.
Ja.
Komm.
Du merkst, wie schnell die Fahrer sich an die Situation gewöhnen. Ne? Die waren schon so dran gewöhnt, dass die immer gewinnen und immer vorne sind, dass die einfach ein übelstes Problem damit haben, dass sie mal nicht gewinnen.
Krass war es trotzdem, weil es gibt diese übelst lange Gerade in Shanghai. Und da waren, ich habe die Zeiten angeguckt, Geschwindigkeitsmessung. Und da war die Ginettes vorne dabei mit 314 km/h.
Und der Toyota bei 280, da hatte ich auch gestaunt.
Ja. 35 km/h. Das ist Wahnsinn. Also die wurden auch überholt von den LMP2-Autos. Die GTE Pro-Wagen waren ganz nah dran, die auf diese langen Gerade zu überholen. Also schon krass. Also das muss ich sagen. Aber ich habe die Übertragung auf Englisch auf Eurosport angeschaut und die zwei Reporter, die zwei Kommentatoren, die waren sehr einfach baff. Also da war einfach Mischung aus so, oh wow, ist das spannend und krass, ich fass es nicht. Das war eigentlich nur, was sie gesagt haben, zwei Stunden lang. Also ja.
Ich muss generell sagen, weil du gerade beim TV-Bild warst, das erste Mal seit langem in dieser Saison, dass TV ohne Probleme geklappt hat, auf allen Sendern fast die vollständige Zeit. Ich war ja ein bisschen überrascht, dass Sport 1 die letzte Stunde nicht übertragen hat, aber Eurosport hat es auch übertragen im Fernsehen. Also großes Kompliment, die WEC schafft es langsam, ihre Rechte ein bisschen zu ordnen, dass man es halbwegs entspannt gucken kann. Ne?
Ach nee, da bist du leider falsch, weil du rechnest leider nicht mit der Thüringer Energienetze, die Sonntag früh, als ich um 4.45 Uhr aufstehe und versuche, das Licht anzumachen, mir ja keinen Strom liefern. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, danke, ja. Warum sonst, dass ich aufgestanden bin, weil das Licht erst um 6 oder kurz danach anging und da konnte ich dann endlich aufstehen. Habe ich die spannendste Stunde des Rennens verpasst, musste ich heute nochmal nachgucken. Also ja, also wie gesagt, Grüße an dieser Stelle an die Jungs. Obwohl, ja, die haben ja durch die Nacht gearbeitet, so wie ich das verstanden habe. Ja, ist nicht so schlimm.
Es war wahrscheinlich passend zum Mauerfall-Jubiläum so ein Revival-Strom nur auf Zuteilung für wenige Stunden. Ja.
Ja, ja. Aber das Problem war dann auch, Omas und Freunde um uns rum hatten alle Strom und nur wir nicht irgendwie, nur wir und unsere Nachbarn, naja, egal. Ey, eine sehr kontroverse Szene war ja der Anfang, ganz am Anfang, also eigentlich vorm Beginn. Es gab einen komischen Start zum Rennen. Rebellion war vorne, Ginette auch in der vorderen Reihe, die Toyota ist ein bisschen weiter hinten und Norman Nato im Rebellion kam irgendwie nicht von der Linie oder nicht weg an der Startzielgerade und wurde vor der Startziellinie überholt. Da gab es dann eine Strafe dafür.
Muss ich sagen, an der Stelle fand ich es echt gerechtfertigt, weil ich hatte mich gewundert, weil ich hatte mir eine Notiz gemacht zum Anfang, dass der Druck für Norman Nato wahrscheinlich zu groß war, von der Pole Position auszustatten. Das war der Gedanke, den ich hatte, weil ich konnte es nicht verstehen, wie der den Start so versemmelt hat. Ich habe mir so oft diesen Moment angeguckt, aber du siehst, wie beide Toyotas und die Ginettas ja nicht immer durch ihre Box fahren, also durch die Startlinie, wo sie durchfahren müssen, Die ziehen ja schon mit dem halben Wagen rüber und das auch wesentlich früher. Dadurch entsteht dieser Eindruck, als hätte der Rebellion das völlig verschlafen und der wäre der unfähigste Fahrer der Welt. Dabei sind die alle viel zu früh gestartet. Also es ist vielleicht so eine Millimeter-Sache, weil die immer schon so ein bisschen einen richtigen Moment erwischen müssen, aber ich glaube, die Strafe war in dem Moment echt gerechtfertigt.
Ja, das Problem ist halt, wenn das Auto vorne nicht wegkommt, aus was für einem Grund auch immer, ist es dann nicht gefährlich, dass dann alle bremsen und von hinten kommen dann die LMP2-Wagen und sehen halt vorne nichts, die sehen ja wirklich nur einen grünen Ampel, die sehen nichts anderes, weil ist alles voll mit Autos verpackt vorne. Ich meine,
das ist schon richtig.
Für mich ist die Regelung nicht ausgelegt für so eine Situation. Und das, glaube ich, werden sie, ich tippe darauf, dass sie das ändern werden. Weil die Strafe wurde ja behängt, wie sagt man das? Die Strafe wurde gegeben, weil die Autos ja überholt haben vor der Start-Ziellinie. Wenn die Ampel auf grün sind, vielleicht sollte man das etwas anders überlegen. Vielleicht gibt es da nicht eine Safety-Car-Linie, die dann relevant werden könnte. Oder irgendwie, wenn das Auto vorne Probleme hat oder irgendwas schief geht, da können doch nicht alle anhalten. Das ist dann gefährlich.
Der Punkt war ja, das war wirklich nur eine Momentgeschichte. Der Rebellion hatte ja keine technischen Probleme. Er hatte auch keine anderen Probleme. Der hat genau in dem Moment aufs Gas gedrückt. Vielleicht eine Sekunde später, als wo die Ampel geschalten hatte. Und die Toyotas und die Ginettas da hinten hatten halt eine Sekunde aufs Gas gedrückt, bevor die Ampel geschalten hat. Und deswegen kam es ja zu dieser kuriosen Situation erst.
Ja, ich fand es nur sehr schade dann, weil das hat dann eigentlich, das Rennen war dann für die Ginettas komplett im Arsch. Es gab dann ein paar andere Probleme während des Rennens für sie, aber ich habe die Zahlen hier vor mir.
Yeah.
Wir haben die ja vorhin berechnet, die durchschnittlichen Rundenzeiten. Und Charlie Robertson, Ben Hanley, die waren weitaus die schnellsten im Rennen. Die hatten ja auch den Vorteil durch diese Erfolgshandicap. Ginette war das Auto mit den meisten Vorteilen, was das betrifft, oder war das Baseline für die Änderungen? Also da wurde nichts geändert und bei den anderen wurde halt Gewicht draufgelegt oder Hybrid-Energie runtergedreht. Aber die waren wirklich, also wenn ich jetzt Charlie Robertson seine 46 Runden hatte abgeliefert, ein Durchschnitt von 1:50,5, da waren die Toyota-Fahrer alle nicht unter 51,7, also über eine Sekunde im Durchschnitt langsamer als Charlie Robertson, und Ben Hanley war nicht viel langsamer. Also das wäre wirklich vielleicht was geworden für Ginette. Schade, das hat sie dann gleich nach einer Stunde so ein bisschen zurückgeworfen.
Ja, ich gebe dir schon recht. Also die Strafe hat das Rennen so ein bisschen von der Spannung vielleicht, also in der LMP1 dann normalisiert. Aber ohne diese Strafe hätte Rebellion echt kaum eine Chance gehabt, den berechtigten Verlust wieder rauszuholen. Das darfst du halt auch nicht vergessen.
Das dann nochmal an deinen Punkt anzuknüpfen. Norman Nahto, junger Franzose, soll ja nächster Star sein. Der war jetzt letztes Jahr bei LMP2-Mannschaften unterwegs in der ELMS und in Le Mans. Hat da sehr guten Performance gezeigt. Ist das vielleicht etwas zu früh für ihn, in einem LMP1-Wagen?
Das glaube ich.
Senna und Menezes haben sich ja bewiesen, dass sie schnell sind, aber ja, keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass das für den zu früh ist. Dafür hat er schon zu viel gute Leistung gezeigt, auch vor allem konstante Leistung, weil das ist ja wirklich einer, den setzt du rein und dann liefert er mal auf Punkt ab. Also der macht eigentlich keine Fehler, die wirklich Rennen entscheidend sind. Also wenn er was macht, dann sind es Kleinigkeiten, aber nichts Riesiges.
Es ist ja gut ausgegangen.
Ja.
Also, nicht weiter schlimm für die Rebellion-Jungs. Wie gesagt, der erste, ist das der erste Sieg? Ist das der zweite Sieg für Rebellion? Die hatten letztes Jahr gesiegt in Silverstone, aber das wurde ja nachträglich gegeben, weil die Toyotas ja disqualifiziert wurden. Sind der erste Nicht-Hybrid-Sieg in der WEC seit Spa 2012. So.
Wahnsinn.
Irgendwie ja,
Wahnsinn.
Komplett andere Ära, oder?
Ja. Ja. So kurz vor Schluss kommt dann nochmal ein kleiner Wandel. Ja. Das ist schon.
Ja.
Aber ich habe gerade eine passende Überleitung, weil du sagst Ende einer Ära. Zum nächsten Thema, was wir sprechen wollen, LMP2. Es gab so einen Moment, der hat sich mir eingebrannt. Ich habe jedes Mal herrlich gelacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die 33 von High Class Racing. Was auch immer die in ihr Auto reingesteckt haben. Das Auto war so schnell und hatte so einen Geschwindigkeitsüberschuss auf der Geraden, das war in der ersten Stunde durchweg schneller als die Ginettas, schneller als der Rebellion und auch schneller als die Toyotas und war am Ende der Geraden immer vor der ganzen LMP1-Gruppe und hat dazu geführt, dass keiner von den LMP1-Wagen vorbeiziehen konnte.
Ja, ich meine, das ist, wie du es schon sagst, das nächste Thema, was wir ansprechen wollten. Vielleicht lag es an den Reifen.
Stimmt, das war eins von den drei Goodyear-Teams, ne?
Richtig, ja. Goodyear dieses Jahr zum ersten Mal mit Goodyear-Marke dabei. Das ist die Muttergesellschaft von Dunlop. Also wir hatten ja Dunlop eigentlich immer in der WEC. Jetzt haben wir Goodyear. Und ja, Goodyear, erster Sieg für sie als Reifenhersteller. Für die Jungs von Jota. Aber ja, wie du hast gesagt, High Class, also das, die wurden ja Sechster dann schließlich nach ein paar Problemen, aber wow, also teilweise waren sie auch richtig unterwegs. Also,
und nehmen wir das jetzt mal als Referenz, ne? Das, gehen wir davon aus, es muss an den Reifen liegen, weil die haben weniger PS, aerodynamisch sind sie weit nicht so ausgefeilt wie ein LMP1 und eigentlich gibt es nichts, wo du jetzt sagen müsstest, die müssten vorne im LMP1-Fahrzeug liegen. Also von der Streckenkonstellation. Das hat auch kein anderes LMP2-Team geschafft. Aber die sind immer vor die Toyotas gekommen, ne? Also es muss wirklich, der Goodyear-Reifen muss wirklich richtig, richtig gut gewesen sein in Kombination mit Asphalt, Streckenbedingungen, Temperatur. Also da war ich echt erstaunt, ja.
Aber ich meine, Shanghai als Strecke ist jetzt, was Reifen angeht, sehr besonders. Ich kann mich auch an WEC-Rennen erinnern, 6 Stunden dort. Da hat die Kamera von dieser Haarnadelkurve nach hinten geguckt und da hast du dann links und rechts der Fahrbahn nur diese schwarze Marbles gesehen. Das ist dann auch in Formel 1 noch krasser, weil da weniger Autos gibt, die nicht auf der Rennlinie sind. Man sieht, wie viel diese Strecke von den Reifen verlangt. Und ich weiß nicht, das habe ich teilweise gesehen bei den Super Slow-Mos oder auch bei den Onboards in den langsamen Kurven. Hast du gesehen, was für Reifendreck auf die Toyota-Reifen waren oder auf die anderen Prototypen-Autos? Das waren wirklich ganze Insel von Gummi, was auf der Reifenoberfläche war. Und dann dachte ich, wow, wie geht das? Das muss doch unmöglich sein. Und ich denke, die Goodyear-Teams, die sind einfach die Goodyear-Reifen. Vielleicht, was jetzt High Class betrifft, in dieser vorletzte Kurve oder diese letzte Kurve vor dieser langen Gerade sind sie wirklich einfach besser durch die Kurve gekommen. Es ist ja eigentlich eine schnellere Kurve, ziemlich langgezogene. Ich denke, das hat denen einfach nur diesen Push gegeben und sofort vorbei.
Zum Thema Reifen und Strecke habe ich gerade eine schöne Anekdote. Mich ärgert es, dass ich das Interview nie veröffentlichen konnte, weil ich damals die Datei verloren hatte, weil mein Handy damals einen Geist aufgegeben hatte. Ich hatte 2016 am Nürburgring ein ganz, ganz spannendes und langes Gespräch mit Alexander Wurz gehabt. Und da hatten wir gesprochen über seine Tätigkeit nach der WEC, wo er dann aufgehört hatte. Und der hat eine Firma, wo er Rennstrecken plant, entwirft, designt und baut. Und der macht das so ein bisschen wie der Hermann Thielke in die Richtung. Und er hat nur gesprochen, weil ich ihn gefragt hatte, gibt es da beim Asphalt eigentlich Unterschiede? Und dann hat er gemeint, dass die Auftraggeber, die eine Strecke entwerfen, haben meist immer Partnerschaften mit bestimmten Reifenherstellern. Und auf diesen einen Reifentypus, wie die Mischung ist, weil die Mischung, wo bei jedem Hersteller patentiert und unterschiedlich sind, wird dann die Strecke abgestimmt. Und dann gibt es so verschiedene Grade von der Körnung und von der Beschaffenheit. Also wenn du das unter die Lupe nehmen würdest, kannst du es vorstellen wie so ein Gebirge. Und manchmal ist das Gebirge flacher und dann verschleißt der Reifen viel, viel schneller. Dann gibt es so ein bisschen eine klebige Konsistenz und dann gibt es so richtig widerstandsfähigen Asphalt, wo du gar keinen Verschleiß hast. Und die Rennstreckenbesitzer, die müssen dann halt immer sagen, okay, alle wie viele Runden willst du, dass die Reifen gewechselt werden. Und das macht dann halt auch immer so ein bisschen diesen Charakter von der Strecke aus. Also ich frage mich bis heute, was die Mischung bei Shanghai ist, weil, wie du schon sagst, dieser Reifenabrieb ist ja wirklich Wahnsinn. Und dass es mit Goodyear so zusammenarbeitet, das hat auch beim Dunlop nie so gut funktioniert, ne? Da siehst du, dass es auch andere Reifen sind, dass sie wirklich komplett eine Neuentwicklung gemacht haben.
es gab dann auch wirklich eine fast durchgehende Wechsel nach Michelin, weil die wurden halt als die bessere Wahl angesehen. Ja, sehr interessant. Ich wusste das nicht von Herrn Watts. Ich wusste, dass er in sowas beschäftigt ist. Ich glaube, neulich hat er irgendwas mitgemacht in Finnland. Da ist, glaube ich, eine Strecke gebaut worden in Finnland.
Für die MotoGP, genau, hat er dort eine Strecke gebaut, richtig?
Ja, genau.
Und das ist auch so ein Punkt, wenn du für Motorradstrecken baust, auf dem Asphalt kannst du nur bedingt gut mit Autos fahren, weil der Reifenverschleiß dort wesentlich höher ist. Aber Motorräder stört das nicht, weil die Reifen vom Typus woanders sind, weil die anders in den Kurven liegen.
Krass. Okay.
Also ja, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit wieder habe, mit ihm zu sprechen, hole ich das Thema nochmal nach, weil das hat mich so geärgert, dass ich die Datei damals nicht mehr hatte.
Das müssen wir auf jeden Fall. Aber ich meine, in China, das könnte sich ein bisschen zum Alleinstellungsmerkmal für das Rennen, weil für mich fehlt da ein bisschen Charakter in China. Langsam vielleicht, aber durch diese Reifengeschichte kommt es dann vor, dass wir... Ich meine, in den anderen Klassen haben wir leider keinen Reifenkampf. Wir haben Michelin überall, außer in LMP2. Aber das könnte dann wirklich zum Thema entwickeln. Also langsam, aber sicher von meiner Seite aus.
Und ich denke, wir werden nächstes Jahr den Reifenkampf auch noch in der GT Pro kriegen. Weil wenn ich es richtig gelesen habe, kommt ja nächstes Jahr ein neues Team dazu in die GT Pro hier. Wie heißt es denn? Das ist die britische...
Brabham.
Wer? Entschuldigung?
Ist das der Brabham?
Ach ja, Brabham, genau. Ja, stimmt, ich spreche es bestimmt wieder falsch aus, deswegen muss ich gerade überlegen.
Nee, alles gut.
Ja, die
wollten ja fahren.
Die haben eine Partnerschaft mit Goodyear und den ihr Design, wie sie es vorgestellt haben, ist genau dasselbe wie Jota hat. Auch blau, gelb mit Goodyear-Reifen. Das heißt, es muss irgendwo eine Öffnung in der Klasse kommen.
Das wäre für mich eine sehr interessante Entwicklung in GTE Pro. Apropos, wollen wir ja, aber wir haben ja Jota angesprochen in LMP2, ja. Die hatten ja gewonnen. Erster Sieg für sie dieses Jahr. Jackie Chan DC Racing, zweiter auch Goodyear Team. Es ist, glaube ich, für sie auch das zweite Podium hintereinander. Und dritter wurde United Autosports, erster Michelin Team. Ja, für sie auch einen dritten Platz. Ich wollte noch ganz kurz Cool Racing ansprechen, weil sie waren auch teilweise richtig gut dabei. Leider haben sie dann nach einer Stunde Probleme und mussten dann sich zurückziehen vom Rennen. Schade, weil die waren in der Meisterschaft wirklich gut dabei und das hat jetzt ein bisschen geschadet, was die Meisterschaftspunkteentwicklung angeht. Hoffentlich kriegen sie dann in Bahrain wieder bessere Karten.
Was wir auch noch anmerken müssen zur LMP2, das allererste Rennen für United Autosports, was sie zu Ende fahren konnten.
Ah, ja, Glückwunsch.
Das stimmt. Ich glaube, sie haben endlich ihren Fehlerteufel entdeckt und beseitigt. Also das machte zumindest so den Anschein.
Das muss ja, muss ärgerlich sein für sie, endlich mal das alles über die Bühne zu kriegen. Ja, sehr schön für sie. Könnte eigentlich jetzt nur besser werden.
Ich bin mal gespannt, ja.
Gut, dann das war MP2. GTE Pro war auch ziemlich interessant, teilweise auch in Bezug auf das, was nach dem Rennen passiert ist. Aber lass uns erstmal mit dem Rennen anfangen. Sehr interessante Rennentwicklung fand ich in dieser Klasse. Verschiedene Autos stark zu verschiedenen Zeiten. Wie fandst du denn diese Klasse?
Schwierig irgendwie. Also die Zeiten im Training und im Quali waren schon differenzierter als sonst. Du hattest nicht so dieses ausgeglichene Feld. Da merkst du, die haben so irgendwas an der BOP gedreht. Das hatte irgendwie so ein bisschen diesen einheitlichen Charakter zerstört gehabt, fand ich. Deswegen hatten sie auch das weniger im Blick. Du hattest mehr die GTM im Fernsehbild als die GT Pro-Klasse. So richtig die Grundspannung hatte mir diesmal gefehlt. Also ich fand die Anfangsphase ganz cool, wo du gemerkt hast, der Aston Martin ist aber stark, da hatte Porsche gar keine Chance. Und wo Aston Martin dann einfach erstmal vorne aufgeräumt hatte. Aber irgendwo hatten die, das gab zwar schöne Zweikämpfe und am Ende gewann dann Ferrari, wo ich mir auch so dachte, okay, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, aber es war keiner dabei, der jetzt irgendwo so einen richtig verdienten Sieg hätte. Also irgendwie war das so, es war da, also irgendwie, weiß ich nicht.
Ich war überrascht von den starken Aston Martins, muss ich sagen, weil ich dachte eigentlich letztes Jahr, als sie hier gewonnen haben, dachte ich eigentlich, es lag nur an den Regen. Das war da letztes Jahr ziemlich schwierig, die Bedingungen. Aber dieses Jahr war ja die besonders das Auto mit der 95, Sørensen und Niki Thiem. Sie waren ja bis zu fast zur letzten Stunde führend. Und dann kam der Pech und Reifenplatzer und mussten in die Box. Dann war der Sieg komplett vorbei. Und ja, glückliche, das Auto, das dann von dieser Situation profitiert hatte, war das von AF Corse, die 51. James Calado und Alessandro Perguidi. Und die, ja, wie du gerade gesagt hast, die haben eigentlich gewonnen. Aber wie irgendwie jetzt in letzter Zeit bei jedem Rennen gab es nachträgliche Änderungen und sie wurden disqualifiziert wegen zu geringer Bodenfreiheit. Puh, ja, das ärgert mich, muss ich sagen. Wenn ich mir die Mühe mache und ein Rennen anschaue, dann nochmal hinterher zu erfahren, dass das sowas passiert ist, das lässt bei mir immer so einen bitteren Beigeschmack. Ob das wirklich sein muss, weißt du?
Es zerstört halt so dieses Feeling, weil du freust dich irgendwo mit einem Team, für ein Team, in der Situation und das ist dann abgeschlossen und im Nachgang soll es dann auch keine Änderung mehr geben. Also die Bitte nochmal, die wir letztens schon hatten an den Dekra-Prüfer oder wer auch immer das ist, nicht ganz so deutsch, nicht ganz so penibel. Ein bisschen Kontrolle ist gut, aber das könnt ihr lieber bei den Straßenautos machen. Das zerstört doch immer so das Endergebnis.
Ja, aber das hat dann was dazu geführt, wozu geführt? Doppelsieg Porsche. Das war der zweite Doppelsieg dieses Jahr schon. Wir hatten in Silverstone schon einen ersten und einen zweiten Platz. Allerdings jetzt andersrum als in Shanghai. Die Sieger waren Michael Christensen und Kevin Estre. Und ja, die waren aber auch stark in dem Rennen. Also du hast gesehen, wie sie mit den Aston Martins gekämpft haben. Ich habe mir die Zeiten noch nicht angeschaut von denen, aber ich fand, die Porsches hatten ja auch den Pole. Die hatten wirklich den Pace für den Sieg. Also ist für mich jetzt auch nicht kein glücklicher Sieger. Also von daher... Ist halt so, ne?
Man könnte jetzt auch denken...
Es ist Racing.
Richtig, es ist Racing. Und was mir jetzt so gerade durch den Kopf geht im Sinne von Meisterschaft, man denkt jetzt so, Porsche hat zweimal Doppelsieg, dann müssten sie ja schon wieder uneinholbar vorne liegen. Wenn du jetzt aber bedenkst, dass es ja nur die kleinen Rennen waren, die 4-Stunden-Rennen und die Punkteverteilung in diesem Jahr ja für 8 und für 24-Stunden-Rennen anders verteilt ist, ist das zwar eine gute Basis, hat aber aktuell noch überhaupt nichts zu bedeuten, ne?
Nee, das macht es ja richtig spannend und das liebe ich gerade von dieser Ära RWC, diese Mischung, ja, das hast du vollkommen recht. Leider schulden wir euch ja noch die Meisterschaftstabellen auf unserer Webseite, kommt aber sehr demnächst. Also,
vielleicht kannst du hier schon mal eine große Ankündigung machen, ja. Du brauchst dich nicht verstecken, du hast eine ganze Weile gearbeitet. Und diesen Sammlung an Informationen schöner, besser und moderner aufgearbeitet, dass es wirklich für jeden einfach zugänglich ist.
Ja, das war das Ziel im Sinne von, wir wollen ein bisschen was archivieren. Ich liebe Archivieren, das ist eine meiner Leidenschaften und Statistiken auch. Und ja, das war eine schöne, gute Möglichkeit, irgendwie die verschiedenen Quellen einfach zusammenzuführen, Wikipedia, WEC.com und die Alcamel-Daten, alle übersichtlich und für allen zugänglich, wie du sagst, aufzubereiten. Also ja, demnächst werden wir alle Ergebnisse der WEC-Geschichte mit Punkteverteilung und Position veröffentlichen in jede Meisterschaft. Das ist aus meiner Sicht einmalig aus einer Quelle. Es gibt zwar auf Wikipedia viel und dann die Punkteverteilung auf WEC.com, aber die Mischung aus beiden hat noch bis jetzt noch keine. Also ja, jetzt habe ich Druck, das wirklich fertigzustellen. Alles kommt, es kommt. Aber ich wollte nur noch ansprechen, die Meisterschaftstabelle, weil du gerade gesagt hast, da wollte ich vielleicht das jetzt als Audio-Feature sagen in GTE Pro. Ja, wie du meintest, Es gab wirklich gute ein paar Siege für Porsche zweimal und ein Sieg für Aston Martin Fuji. Das heißt, Porsche führt in der Werksmeisterschaft, aber nur mit 12 Punkten. Also das ist wirklich nicht viel. Die haben 114, Aston Martin 92 und Ferrari ein bisschen weiter hinten mit 55. Aber, ja, wie du gesagt hast, es kommen gleich als nächstes Rennen Bahrain. Da gibt es für die Sieger gleich 38 Punkte zu gewinnen. Mhm. Das gibt es dann nochmal in Sebring. Und in Le Mans gab es dieses Jahr, oder sagen wir mal lieber nächstes Jahr, 2020, gibt es wieder doppelte Punkte. Also
was auch Sinn macht, ja. Das ist ja jetzt eine Staffelung, ja, das ist jetzt Sinn. Endlich logisch nachvollziehbar. Du hast kleine Rennen, kleine Punkte, großes Rennen, große Punkte, ne?
Ja, und in der Vergangenheit hatten wir oft die Situation, dass ein Auto oder ein Team in Le Mans gewonnen hatte und dann für den Rest der Saison ging es darum, ob derjenige dann irgendwie genug Punkte schafft, das dann nach Hause zu fahren in der Meisterschaft. Ich erinnere mich, als Marc Lieb und Neil Jani und Timo Bernhard, nee, Marc Lieb und Neil Jani haben in Le Mans gewonnen, mit Romain Dumas, genau, Romain Dumas. Und die hatten dann die Meisterschaft gewonnen, obwohl sie noch nicht einmal wieder auf dem Podium landete für den Rest der Saison. Und das für mich war das so, so ein traurigen Ausklang, weil haben sie wirklich, zumal sie ja nicht mal den Le Mans-Sieg verdient haben, weil ja Toyota alles verkackt hatte. Ah, ärgert mich immer noch. Aber ja, wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
Lass uns über die kleinste WEC-Klasse sprechen. Ich glaube, die fehlt uns in der Reihenfolge noch.
Genau, richtig. Kleinste, aber noch groß mit Action und ja, war wieder ein Sieg für TF Sport. Sie haben sich wirklich gesteigert dieses Jahr. Hast du auch das Gefühl, so allgemein?
Ich denke generell, Aston Martin hat irgendwo dieses Jahr ein gutes Jahr. Die haben lange gearbeitet, viel analysiert und du siehst halt auch, wie eng die mit TF Sport als Kundenteam zusammenarbeiten. Und egal in der GT Pro, GTM, wir haben Anfang des Jahres Wetten abgeschlossen und mein Bauchgefühl sagt mir, es wird das Jahr von Aston Martin. Die werden in beiden Klassen abräumen, Bauchgefühl. Das ist, ich sag mal, der zweite Sieg von TF Sport in Folge. Und die Kämpfe auch mit der 98, das war schon ein richtig schönes Racing. Also.
Ja, das ist auch das erste. Ist es das erste Jahr mit dem neuen Aston Martin
Auto? Richtig.
Teams? Ja. Letztes Jahr hatten sie ja noch das alte von Aston Martin. Das Auto ist jetzt auch ein paar Jahre alt und die Entwicklung hat in der Pro-Klasse hat gezeigt, dass Aston Martin selber sehr gut mit dem Auto zurechtkommt. Und das Wissen können sie ja auch an die Kundenteams weitergeben. Ich fand auch eine sehr gute Performance in Arm von Project One. Auch beide Autos in verschiedenen Arten und Weisen. Zweiter Platz ging an Ben Keating und Jerome Blakemore und Larry Tenford. In Auto mit der Nummer 57, auch sehr gute Leistung von denen, zumal ja Ben Keating komplett Amateurfahrer ist, also es gibt ja überall Amateurfahrer in der AM-Klasse, aber
Hut und auch zum ersten Mal auf einem Porsche, ne? Also diese Saison, der macht ja das noch nicht so lange.
Genau, das ist erst sein drittes Rennen mit einem neuen Elfer in der WEC oder überhaupt in Sportwagen, IMSA oder sowas. Normalerweise fährt er Mercedes, AMG oder letztes Jahr auch Ford. Was ich noch sagen wollte, auch Hut ab an das Schwesterauto von Project One, die hatten den Pole eingefahren und zwar, es war ja Egidio Perfetti hat da Quali mitgemacht.
Richtig, genau.
Er war ja Anfangsfahrer gewesen, also muss er ja in Quali dabei gewesen sein.
Genau.
Und Matteo Cairoli ist ja Porsche Young Professional. Jeder kennt ihn in Porsche-Kreisen und drüber hinaus. Aber ja, Egidio Perfetti, echt stark, dass er das wirklich in diese durchschnittlichen Quali-Format, wo zwei Fahrer zusammenfahren müssen und die nehmen die Durchschnittsrundenzeit, Hut ab, dass der da wirklich als stärkster Amateurfahrer, hätte ich nicht gedacht.
Also der ist wirklich gut dabei. Der ist auf einem Weg, wo man nicht gedacht hätte, dass ein Firmenchef, der eigentlich gar nicht so viel Zeit für Motorsport hat, ne, dass er dann doch wirklich so einen Weg hinlegen kann. Also ich bin mal gespannt, ob sie dieses Jahr wieder einen Meistertitel holen.
Ich wünsche denen wirklich alles Beste, alles Gute, weil, ja, wie du schon sagtest, Perfetti ist Firmenchef. David Heinemann Hansen auch kein Profifahrer. Ne? Das darf man nicht vergessen. Der ist schon zwar lange dabei in WEC, hat irgendwie gefühlt alles gefahren, aber der ist auch mit ihnen in diesem Auto. Das ist für mich ein sehr interessantes Trio.
Ich denke, was es ausmacht, den Grund, warum auch so stark ist, ist der ist ja dann auch den Werdegang, ich glaube Carrera Cup, Super Cup und dann jetzt WEC, diese Porsche Aufstiegsschiene. Das macht viel aus. Und dann hatte ich heute dazu noch eine Meldung gelesen, dass jetzt der Porsche Carrera Cup Deutschland zusammen mit dem französischen Porsche Cup ein gemeinsames Rennen vor Le Mans bestreiten wird auf der 24-Stunden-Strecke. Und da siehst du eigentlich, wie der Fokus sich von Porsche verschiebt, ne? Dass jetzt immer mehr und mehr Leute für das Amateurprogramm und auch für das Werksprogramm in der WEC aufbauen wollen. Finde ich stark. Also.
Das gab es auch mal, als ich in Le Mans war. Wann, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall war 16, 17 muss das gewesen sein. Wer hat gewonnen? Ich glaube, entweder war es Kevin Estre oder es war Ben Barker. Ich weiß nicht mehr genau. Muss ich nochmal nachschauen. ich habe das Rennen sogar auf meiner Festplatte, so als Erinnerung. Ja, das wird spannend. Das wird am Le Mans Samstag stattfinden. Sehr, sehr viele Autos, denke ich, waren das letzte Mal, glaube ich, 50, 60 Stück. Sehr cool. Ja, und dritte dürfen wir jetzt nicht vergessen, GTM in Shanghai war Aston Martin, Dallana, Turner und Gunn. Das war jetzt ein bisschen besseres Ergebnis für sie, weil, lass mich mal schauen, ja, in den ersten zwei Rennen, ich muss mal finden.
In Fuji wurden sie ja abgeschossen von einem ominösen Japaner, ja. Genau.
Ah, richtig, dann wurden sie dann Elfte und ach ja, in Silverstone hatten sie auch ein Podium. Das ist für mich auch so vorher ein bisschen so der Favorit für die Meisterschaft, weil sie sind irgendwie immer vorne dabei.
Ist ja aber ein neues Trio,
was
ne?
die Meisterschaft angeht. Ja, der Darren Turner hat so ein bisschen vom Pro ein bisschen weggegangen und hilft jetzt den Kundenteams quasi als erfahrener, ja, ist ja Weltmeister gewesen, Le Mans-Sieger mehrmals. Ja, genau. Prototypen ist er auch gefahren für Aston Martin. Ja, also, das war
ich hätte noch
Shanghai eigentlich.
Eine Sache, ja. Die ich noch anmerken muss. Ich glaube, es hat uns jemand zugehört oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber das TV-Bild hat sich verbessert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte mich doch so ein bisschen daran gestört, dass das Grau so intensiv war und dass du so wenig Bild hattest. Und ja. Die haben die Neoneffekte reduziert. Links, das Grau ist wesentlich heller geworden. Also das ist jetzt fast kaum noch vorhanden. Und insgesamt ist auch die Schrift kompakter geworden. Es stehen nicht mehr alle Namen mal ausgeschrieben, sondern die arbeiten jetzt mit Kürzeln. Also die haben das Interface noch so weit optimiert, dass es wirklich angenehmer geworden ist. Also Dankeschön an der Stelle.
Ja, vielen Dank. Ich fand die Übertragung ganz gut. Auch generell, ach ja, ich habe, also das ist jetzt nicht, also ich teile diese Meinung, aber ich habe die Meinung auf Reddit gelesen. Jemand hat gesagt, ein bisschen zu viel Super Slow-Mo und ein bisschen zu viel Blick in die Boxengasse. Und da hat jemand dann irgendeinen Vergleich gezogen mit dem French Open Tennis in Roland Garros in Paris. jemand hat gesagt, ja, ich habe neulich irgendwas geguckt, sowas. Und dann hat jemand kurz recherchiert, oh, gleiche Produktionsfirma. Ah. Was für ein Zufall. Ja, wenn sie jetzt noch zuhören, ey, von mir aus vielleicht etwas weniger schneiden, wieder zurück in die Boxengasse, wenn gerade zwei Autos kämpfen. Also das will ich jetzt, ich will die Autos sehen und nicht die Leute, die da dumm glotzen. Und die Slow-Mos sehen zwar schön aus, aber ja, okay, vielleicht mal einmal pro halbe Stunde oder sowas reicht vielleicht auch mal. Ach ja, der letzte Punkt auf unserer Liste war ja, was hast du dann gedacht, wie war es mit dem neuen Format in Shanghai? 4 Stunden nur statt 6?
Besser.
Ich fand es ganz
gut. Es war wirklich angenehmer. Das ist derselbe Effekt wie bei Silverstone. Das ist ein Rennen, was du so irgendwie ermüdend war bisher. Und jetzt ist es, das hat einen eigenen Charakter. Das hat wieder so ein bisschen Spannung. Das ist nicht zu lang. Das ist auf den Punkt genau. Die wissen genau, warum sie das Rennen verkürzt haben. Also das finde ich insgesamt eine richtig schöne Geschichte. Und was man auch gemerkt hat, es gab keine einzige Safety-Car-Phase in diesem Rennen und nur eine einzige Full-Course-Yellow-Phase. Ich glaube, dieses veränderte Format führt auch so ein bisschen zu einem ordentlicheren Fahrverhalten.
Es kann sein, ja, alle ein bisschen unter wenigem Stress. Wer weiß, ich meine, ich habe jetzt keinen Fahrer direkt gefragt, aber es kann sein, dass das eine von den anstrengendsten Rennen im Jahr ist, über 6 Stunden. Ich denke, die Bedingungen da sind wirklich sehr schwierig. Und was vieles betrifft, Temperatur, vielleicht Sicht oder Reifenabrieb, das ist alles eine Mischung, die vielleicht auch zu Fehlern führt. Ja, fand ich auch, 4 Stunden war perfekt von mir aus. Und ich würde mir wünschen, dass es so im Kalender bleibt, und zwar auch in diesem 4-Stunden-Format. Ja, wollen wir einen Blick nach vorne werfen. Das war Runde 3 in Shanghai. Runde 4 findet in Bahrain statt am 3. Advent, also oder am Tag davor, am 14. Dezember. Diesmal mit 8 Stunden Renndistanz, Rennlänge. Finde ich ziemlich spannend, Bahrain wieder im Kalender zu haben. Es war ja ein paar Jahre weg, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Es kommt einem vor wie ein paar Jahre, aber streng genommen war es nur eine Saison weg, und zwar die Super Season. Und es war auch bloß rausgefallen, genau, weil sie nicht genügend Plätze hatten und vertraglich wohl nicht mehr als 9 Rennen möglich sind. Und da haben sie gesagt, gut, legen wir ein Pausejahr ein und kommen dann aber garantiert wieder. Und ich glaube, die 8 Stunden ist auch so eine Art Belohnung und Anerkennung dafür, dass die Regierung und die Streckenbetreiber gesagt haben, hey, kein Ding, bringt das mal in den Kalender in Ordnung und wir bleiben dann dabei. Und als Dankeschön, glaube ich, machen die jetzt so doch 8 Stunden, damit die auch ein bisschen mehr aus dem Event machen können.
Und von der Organisation her fangen wir um 15 Uhr Ortszeit an und gehen dann bis 23 Uhr. Das ist auch ziemlich cool. Ich meine mich zu erinnern, dass es dann auch ziemlich früh dunkel wird. Selbst beim 6-Stunden-Rennen, was es damals immer gegeben hatte, es war ziemlich schnell dunkel.
Richtig, und 13 Uhr hat es immer angefangen. Ja. Also ich glaube 13, also sogar 12 Uhr war es sogar angefangen. Und es war immer ein Dämmerungsrennen gewesen. Also das war dann schon, die Sonne war weg, aber es war noch ein bisschen Licht zu sehen. Und da war dann immer Cut gewesen. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen Le Mans-Feeling.
Ja, genau. Und das ist auch für uns in Deutschland ziemlich gut. Also fängt bei uns um 13 Uhr an, geht dann dementsprechend bis 21 Uhr. Es war 8 Stunden lang, also ziemlich lange Zeit, aber ich finde, das ist angemessen. Da kann man ja auch danach was machen oder davor, dass es jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie in Anspruch nimmt. Es gibt auch, also wie findest du jetzt, wie das jetzt organisiert wird? Das ist eigentlich ganz passend.
Ja, ich denke auch. Also klar, meine Lieblingsrennzeiten sind die, wo ich früh um 3 und um 4 aufstehe. Dann hast du einen super langen Tag, aber man kann sich nicht immer aussuchen. Ich denke, aufgrund der Zeitverschiebung passt das besser. Da habe ich mehr Angst dann wieder vor Sebring, was dann durch die ganze Nacht durchgeht, und das freitags, das finde ich dann schlimmer irgendwo.
Wir wissen noch nicht, ich muss noch mal googeln, das ist noch nicht raus, wie das da aussieht in Sebring, glaube ich.
Ach so?
Lass uns mal hoffen, dass es nicht eben letztes Jahr wird.
Der Vorab-Zeitplan, der bisher online war, war wieder Freitag genau dieselbe Zeit gewesen.
Ja, ich meine, ich habe immer darauf gewartet, bis Sebring Raceway ihr Timetable veröffentlicht. Das dürfte aber mal langsam kommen. Das ist ja ein bisschen weiter in die Zukunft. Leider, es gibt aber nicht viel mehr Infos, was Bahrain betrifft. Wir haben keine Stadtliste. Wir haben nichts, was jetzt Änderungen betrifft, ob jetzt Teams, Mannschaften, ob Fahrer dazukommen.
Ich glaube, T-Drive ist dabei, das hatte ich irgendwo am Rande mitgekriegt.
Ach ja.
Die machen einen Gaststart, aber sonst war da relativ ruhig bisher. Vielleicht insgesamt die Empfehlung nochmal, wer noch nie in Bahrain war, lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu gehen. Ich erinnere mich damals, wo Walter, unser Fotograf, das erste Mal nach Bahrain ist und wollte, eigentlich wollte er nicht, Und er hatte nur gesagt, hier, wir müssen noch ein Rennen besuchen, weil wir so und so viele Rennen pro Jahr für die Akkreditierung besuchen mussten. Und hat er gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt mal rein. Mal gucken, was mich erwartet. War voller Vorurteile behaftet und hatte riesig Schiss davor gehabt. Und am Ende vom Lied sind die jetzt, ich glaube, jetzt das vierte Mal in Folge in Bahrain oder so. Die fahren jedes Jahr dorthin und das gefällt ihnen so gut. Und die meinen auch immer, das ist die vorbildlichste Strecke. Riesen-Event für Familie, für Kinder, für jeden ist was dabei. Und das ist auch richtig schön Urlaubsfeeling, weil du wirklich davor und danach Zeit hast, ein bisschen zu entspannen. Das Land ist nicht ganz so groß. Das ist ungefähr so groß wie Hamburg, das gesamte Land. Und das, da verläufst du dich auch nicht unbedingt. Hast aber trotzdem, kannst ein bisschen baden gehen und so. Das ist schon eine coole Geschichte. Also ich glaube, da lohnt sich für alle mal ein Besuch.
Ja, vor allem, was mir in Erinnerung bleibt, ist sein Gejammer, als er das Rennen im Jahr 2017 verpassen musste,
ja.
Weil er leider krank war. Da war er sehr ärgerlich. Aber auf jeden Fall, ich war auch noch nie dort. Ja, es klingt aber und sieht immer sehr schön aus und sehr schön präsentiert. Ich freue mich auf das Rennen und ja, so viel dazu. Es gibt kalendermäßig aber ein paar Haken, für einen späteren Verlauf, sagen wir mal so. Und die wollten wir heute auch mal ansprechen, weil übers Wochenende von verschiedenen Medienquellen, unter anderem Sportscar 365, Daily Sportscar, berichtet wurde, dass das Rennen in Sao Paulo auf der Kippe steht. Das wäre der dieses 2020 wäre jetzt der Rückkehr nach Sao Paulo nach ziemlich vielen Jahren. Ich glaube, das letzte Mal waren wir 2015 dort.
14, glaube ich, sogar bloß.
14 sogar, ja. Und es gibt Probleme mit dem Promoter, mit der Organisation vor Ort. Ja, das wäre irgendwie schade.
Muss ich auch sagen, die hatten ja gewechselt, der Organisator. Die hatten ja versucht, um jeden Preis das Rennen dort wieder hinzubekommen. Der Grund, warum die damals ja 2014 wechseln, war die lange Anreise. Weil halt zwischen Bahrain und Sao Paulo geht das auf dem Schiffsweg noch, aber im alten Kalender war es immer so ein bisschen so ein Ausreißer. Das hat die Teams zu viel Geld gekostet. Und insgesamt haben sie auch gesagt, vor Ort haben sie nicht unbedingt das größte Geld, um es zu finanzieren. Und die Teams wollten auch nicht die Kosten stemmen und deswegen ist es halt viele, viele Jahre jetzt raus gewesen. Und der Veranstalter hat aber so viel Energie jetzt rein investiert, weil es unbedingt zurückhaben wollte. Ich glaube, das hängt irgendwie mit dem Fittipaldi-Clan zusammen. Die stecken da wohl mit drin in der ganzen Planungs- und Finanzierungsgeschichte. Umso mehr wundert es mich, dass nach der ganzen Energie, die gelaufen ist, jetzt die Termine nicht eingehalten werden können und dass da irgendwo das ganze Event wo auf der Kippe steht. Aber ich hatte im Podcast eher auch schon mal so das Bauchgefühl geäußert, es ist ein blödes Timing, weil politisch gerade sehr viel Unruhe in Brasilien ist. Ist die Frage, ob es politisch auch immer ein bisschen motiviert ist, ne?
Ich glaube, mit Politik hat es auch sehr viel zu tun. Ich habe gelesen auf Reddit, es gab ein brasilianischer WEC-Fan, der dazu was geschrieben hatte und er meinte, die Politik versucht, Formel 1 weg von Interlagos und zum Rio de Janeiro zu locken. Da gibt es an der ich meine mich zu erinnern, und ich glaube nicht, dass ich das geträumt habe, aber der Basis für Rio de Janeiro Olympic Stadium, also da, wo die Olympia 2016 stattfand, ist die ehemalige Strecke von Jarapagua.
Ja, das gab's mal. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Da gab es eine Rennstrecke in Rio und die war völlig verwildert und verwaist. Und was haben sie gemacht? Ja. Haben das Ding in Blatt gemacht und haben das Olympische Dorf drauf gebaut. Aber Jahr, ungelogen, ich habe Bilder gesehen, nachdem Olympia dort war, ist dort Gras gewachsen und das komplette olympische Gelände sah genauso aus wie die Strecke vorher. Wieder völlig ruinös. Und jetzt haben sie dort wohl wieder eine Strecke hingebaut. Ich hatte es am Rand vernommen, aber auch nicht mehr weiter verfolgt.
Nee, die wollen jetzt einen auf Sochi machen.
Ach so.
Und die wollen ein bisschen leben, wie du schon sagst, das ist ja fast alles, ist alles marode da, es fällt alles auseinander, die wollen da ein bisschen Leben wieder da reinpusten und die wollen, dass eine temporäre Strecke oder irgendwas, wie in Sochi,
ein bisschen teiltemporär, das ist
auch Olympia-Ort gewesen, einfach gebaut wird und da die Formel 1 fährt, weil war noch nie in der Lagos, aber habe auch viele Berichte gelesen, das ist sehr ungünstig gelegen. Das ist ja mitten in diesen Orten, wo fast keine, wo Gewalt
Die
herrscht
Favelas, ne?
und
Diese
es gibt, ja,
Randbezirke.
die Favelas, genau, das kam jetzt nicht aufs Wort, die Favelas und es gibt jedes Jahr bei Formel 1 Überfälle auf Streckenpersonal oder auch Teammitglieder, die zu und von dem Rennen fahren. Es gibt Geschichten von WEC-Fotografen, die schlafen an der Strecke, weil es so gefährlich ist, irgendwie zu den Hotels zu fahren,
Krass.
solche Sachen. Es ist traurig, weil ja, das sind auch es ist ja, sind ja gesellschaftliche Probleme, sind menschliche Probleme, die arten sich halt in unsere Motorsportwelt halt aus und das ist für mich so ein, ja, das ist halt krasse Reibung für mich und
Das ist
ja, angeblich ist es der Fall, dass es Bewegungen gibt, dass Interlagos komplett dicht gemacht wird aus diesem
Würde
Grund.
mich auch nicht wundern, weil du darfst auch nicht vergessen, die haben auch ein riesiges Platzproblem. Ich sag mal, Mietpreise sind teuer, Bauland ist knapp und es gibt viele, die ein Auge auf dieses riesige Streckenareal geworfen haben, dass du das für Wohnbebauung nutzen kannst. Es wundert mich nicht, dass da irgendwo wieder Energie reingesteckt wird, dass man vielleicht doch die Strecke so ein bisschen mal endlich mal beerdigen kann. Was schade ist, weil die Strecke eine Historie hat. Aber, und ich finde auch die Lösung mit Rio nicht so cool, wenn du einfach die Fußwege vom Olympiapark in irgendwo eine Rennstrecke verwandelst. Das siehst du in Sochi, das ist todlangweilig bei der Formel 1, aber
Ja,
das war auch das,
richtig.
was ich am Anfang so ein bisschen halt komisch fand. Warum geht man ausgerechnet jetzt nach Brasilien zurück? Das ist vom Timing, war es eine total blöde Geschichte. Warum hat die WEC sich da überhaupt drauf eingelassen? Also, ich bin mal gespannt. Also ich glaube auch nicht, dass das Rennen zustande kommt.
Ich
Ich bin ein bisschen
meine, man will
pessimistischer.
auch, ja, ich bin auch pessimistisch. Ich denke auch, das Ding ist gegessen, wenn jetzt Gerard Nouveau öffentlich über die. Ja, der warnt ja regelrecht den Teams vorm Buchen irgendwie, dass die nichts buchen, weil sonst wäre es ja rausgeschmissenes Geld.
Richtig.
Wenn er das schon sagt, also das muss ja richtig ernst sein. Und ich denke auch, wenn das Probleme bereitet, ja, in der Lagos, in Brasilien, dann die haben wirklich Alternativen. Also es ist wirklich für sie rein organisatorisch ist es ist nicht wert, da irgendwie sich rumzustreiten. Ja, okay, es gibt da einen großen. Es wäre für mich schade, weil da die Fanlage ziemlich groß ist. Die Brasilianer sind so Motorsport begeistert. Das ist fast ein Nationalsport für sie. Da fährt ja ein Senna mit in einem Auto, das vielleicht mal ein Rennen gewinnen kann. Das darf
Richtig.
man ja auch nicht
Ja.
vergessen. Das ist für mich auch. Interlagos ist cool, das ist eine meiner Lieblingsstrecken, auch aus meiner persönlichen Geschichte, als Formel 1-Fan damals Senna geguckt, Hamilton seine WM 2008 da gewonnen, was ja mittlerweile über Jahrzehnte her ist, ich fasse es nicht. Aber
Um
ja,
vielleicht noch kurz
für mich wäre es wirklich schade.
einzuhaken bei der Geschichte. Ich denke, Motorsport in Brasilien hat sich für die, also der internationale Motorsport wird wahrscheinlich generell die nächsten 5 bis 10 Jahre komplett aus Brasilien verschwinden. Das würde ich einfach mal insofern abschätzen, weil ich habe beobachtet, wie der Lucas di Grassi, der ist ja relativ stark in die Formel E auch verstrickt, was das Organisatorische betrifft. Und der hatte ganz, ganz lange dafür gekämpft, dass die Formel E ein Rennen in Brasilien fährt. Und die Saison, die jetzt kommt, stand es ursprünglich sogar im Plan drin. Und was ist passiert? Bevor der Kalender aber final ratifiziert wurde, wurde das Rennen rausgestrichen und niemand hat mehr drüber gesprochen. Und selbst er hat es nicht mehr weiter promotet. Das wurde einfach stillschweigend so ein bisschen, wie sagt man, diskreditiert. Also so ein bisschen, als hätte nie jemand drüber geredet. Und da haben sie einfach, obwohl das alles fix war, ne? Einfach das Ding rausgestrichen. Und jetzt siehst du bei der WEC, es kommen überraschend Probleme und das streichen sie irgendwo raus. Da merkst du, dass die Politik dem Ganzen irgendwo so ein bisschen gegenarbeitet. Die wollen sich so ein bisschen, das ist ja mehr so eine recht ausgerichtete politische Landschaft dort mit dem Bolsonaro oder wie der Präsident heißt. Und ich denke auch, die Formel 1 wird da ganze paar Jahre raus verschwinden, weil da verbrennen die sich alle die Finger gerade so ein bisschen.
Ja, das ist es ja. Man will auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Formel 1 ist jetzt auch neue Ära und das ist jetzt nicht mehr bestechlich, sage ich mal so. Und da sind auch ganz viele andere Kandidaten am Start, die in 0, nichts übernehmen. Und wenn jetzt ein Markt wie Brasilien jetzt rumspielt mit Politik und mit hin und her und mit Geld und sonst was, dann sagen, hey Leute, wir brauchen es nicht, tschüss, mach's gut, wir gehen, weiß ich nicht, nach Vietnam, gehen sie ja nicht
richtig
nach Vietnam, wir gehen nach Miami, wir gehen sonst
in die Niederlande. Und
ja, die Niederlande. Und ich sag mal, auch die WEC hat jetzt auch eine Wahl. Es ist auch nicht so, dass es komplett ohne Alternative ist. Wir gucken auf der Karte und sehen eine Linie von Bahrain nach Sebring in Florida, und das sind 1, 2, 3 Strecken, die einfach aus logistischer Sicht die berücksichtigt werden könnten.
Richtig.
Ja, vom Kopf, Kyalami ist jetzt
ich es gelesen habe, muss das wohl schon intensivere Gespräche geben, weil ja Kyalami, oder ich habe immer auch Probleme mit der Aussprache, aber
ich sage das ziemlich, das ist ja, Kyalami ist ja eigentlich
afrikanisch irgendwie.
Zulu-Wort oder, ja, afrikanisches Wort, Zulu oder irgendwas, wir sagen in England immer Kyalami, aber es ist bestimmt Kia, ich keine Ahnung.
Ist egal. Okay. Und das ist ja eine Strecke, die schon ganz, ganz lange auf der Rangliste steht. Die hatte ja Porsche Südafrika damals gekauft, auf Betreiben von Porsche Gesamtkonzern, wo die damals noch LMP1 gefahren sind, weil Audi hatte Shanghai damals gekauft. Deswegen ist die WEC dort gefahren. Die WEC ist in Fuji gefahren wegen Toyota, und dann wollte Porsche auch eine Strecke haben, die für die so ein bisschen sinnbildlich steht, die denen gehört, wo die finanziell Profit rausschlagen können, wo die ihre Autos drauf abstimmen können. Und da hatten die dann Kyalami gekauft, hatten die restauriert, hatten es wirklich richtig schön hergerichtet, sich auch mit den Einwohnern geklärt, Lärmschutzauflagen, alles ringsrum. Und das ist eine Strecke, die steht bereit für internationalen Motorsport, bloß keiner traut sich dorthin. Und die stehen schon ganz lange in der Pipeline, dass sie endlich mal ein Rennen kriegen, aber die WEC hatte bisher auch keinen Platz, weil die ja die Superseason hat. Deswegen würde ich 9 von 10 Punkte drauf setzen, dass die als Ausweichstrecke definitiv dorthin gehen. Weil so gut, wie die vorbereitet sind und wie Porsche ja auch in das ganze Ding kontakttechnisch verstrickt ist, können die das ganz, ganz einfach, glaube ich, organisieren.
Ja, ich finde das für mich, Kyalami hat sehr große, lange Geschichte in Formel 1. Auch gibt es schlechte Gründe dafür. Damals zu Apartheid-Zeiten sind sie dort gefahren, was ich jetzt nicht sehr schön finde, aber die Zeiten haben sich geändert. Die Strecke ist wieder neu gemacht worden. Grade 2, hat einen Status von einem zweitgradigen oder wie man das sagt, zweitgradige Strecke oder sowas. Das ist jetzt nicht erste Sahne, aber WEC hat gezeigt, dass sie bereit ist, auch weg von diesem, wir fahren nur Formel 1 Strecken.
Richtig.
Da ein bisschen wegzukommen, weil sie haben sich Sebring geöffnet, und da hatten wir da das Rennen, dass sich alle, denke ich, alle Sportwagenfans haben das gewünscht, dass die WEC wieder nach Sebring fährt. Das ist Grade 2. Wir haben Le Mans, das ist auch Grade 2. Also das wäre für mich auch kein riesen Hürde, da irgendwie in Kyalami zu fahren. Einfach aus jetzt irgendwie regulatorisch, weißt du?
Vergessen darfst, die WEC macht gerade alles richtig. Ich erinnere mich ganz stark an diese Fanumfrage, wo alle so ein bisschen gelächelt haben, das kann doch gar nichts werden. Was stand auf der Fanumfrage drauf? Wollt ihr ein anderes Stundenformat? Wollt ihr ein bisschen Experiment im Kalender haben? Ja und ja. Was haben sie gemacht? Genau das. Funktioniert richtig gut. Und dann standen 3 Strecken drauf. Wollt ihr diese Strecken im Kalender haben? Sollen wir uns in der Region probieren oder sollen wir auf dem bleiben, was wir haben? Und was stand drauf? The Bend in Australien, Kyalami und Sebring. Und die fahren in Sebring, Kyalami ist im Gespräch, und in The Bend fährt nächstes Jahr oder jetzt diese Saison, ich weiß gar nicht, die AC Le Mans Series.
Ja,
also in Januar. Da weißt du genau, die Januarlücke für 2021, 2022 wird auf jeden Fall Australien, und das wird auch jetzt Kyalami kommen. Bauchgefühl, ich fühle mich relativ sicher.
Ich meine, wir sind jetzt in einer Zeit, wo Formel 1 auch überall fährt.
Richtig.
Wir haben auch eine Weltmeisterschaft für Sportwagen, WEC. Und für mich, warum nicht? Experimentier doch mal. Wir müssen ja nicht 3-mal in Asien fahren oder, was weiß ich, 4-5-mal in Europa. Lass doch die Klassiker in Europa da stehen. Spa, von mir aus vielleicht auch Silverstone, muss aber nicht sein. Spa, Le Mans, ich wäre damit zufrieden. Wirklich. Und dann geh ab, fahr nach Kyalami, geil, oder und dann gleich noch The Bend und dann noch einmal Fuji und dann Sebring. Wie cool wäre das? Ich bin gespannt. Also Stand jetzt in 2 Wochen fährt da diese International GT Continental Blancpain Series, yeah. Europe, Africa, was auch immer. Das Ding ist so krass kompliziert. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich das mal versuche, mal ansatzweise zu verstehen. Ja, Blancpain Season Finale ist das quasi, oder? Irgendwie gepaart mit Bathurst und die waren auch mal in Laguna Seca für 12 Stunden und jetzt fahren sie 9 Stunden in Kailami nächstes Wochenende.
Und da siehst du halt auch den Fokus von der Rennstrecke, ne? Wenn die in der ersten großen Rennen, was ich angeln, ist ein Langstreckenrennen, dann siehst du auch, dass sie so ein bisschen sich auf Langstreckenrennen ausbauen, weil sie halt nicht die Formel 1 kriegen können und auch wollen. Und das finde ich aber auch ganz cool, weil damit baust du eine neue Fanbasis auf, weil zum Motorsporttechnisch ist das Land ja noch relativ unberührt durch die letzten Jahre, ne? Und da hast du auch für die neue Generation eine ganz andere Chance. Zumal ja dort unten auch, wie hatte ich es heute in einem Podcast gehört, Silicon, es gibt dort so eine Silicon Valley in den Wüstengebieten und das ist auch relativ viel IT-Landschaft und Entwicklung und es passt ja halt doch von dieser ganzen Verknüpfungsgeschichte, dass du halt Forschung und Entwicklung dort verknüpfst in dieser Region.
Ja, es ist auch ein Land im Aufkommen. Ist ja ein Riesenland mit Millionen Menschen, mit Riesenstädten, Johannesburg, Kapstadt, die sind Weltstädte, ne? Also, die kennt jeder. Würde ich das auch jetzt sehr, also das wäre für mich mein bevorzugtes Ziel als Ersatz, wenn es dazu kommt. Und wie gesagt, für alle Fans, die gerade zuhören, nächstes Wochenende könnt ihr mal einen kleinen Vorgeschmack, wenn das dazu kommen sollte, könnt ihr mal gucken, wie die Strecke ist, weil nächstes Wochenende, wie gesagt, 9 Stunden von Kailami dürfte eigentlich auf YouTube sein, denke ich, bei Blancpain, kostenlos. Als die anderen Varianten als Ersatz.
Will eigentlich keiner.
Also Kota, das lässt mich ein bisschen kalt. Also, nein.
Also Kota ist eine Strecke, die haben sie 2011 in aller Schnelle dorthin gefuscht. Und die hat auch die ersten Jahre bedingt durch Regenwetter und ich sag mal durch fehlende, spannende andere Streckenoptionen für Spaß gesorgt. Aber wenn du heute die Wahl hast, gehst du nach Kota oder nicht? Willst du eigentlich nicht mehr nach Kota, weil die Strecke ist halt so ein bisschen Retorte, ne? Die besten Elemente aus anderen Strecken genommen und versucht daraus was Schönes zu machen. Und das ist halt so vom Konzept, das kann funktionieren, aber auch nicht immer. Kota ist okay, aber relativ große Auslaufzonen und insgesamt so ein bisschen mit Fadenbeigeschmack, finde ich immer.
Ja, ich auch. Ich habe das, mich hat das nie begeistert in Kota. Wie viele neuartige Strecken. Viel zu groß, viel zu wenig, viel zu viel Runoff, wenn jetzt Fehler gemacht werden, die sollen nach meiner Meinung nach bestraft werden, also im sicheren Rahmen ist klar, aber das wäre, vielleicht habe ich auch schlechte Erinnerungen wegen der Zeit von damals in Kota. Das war ja immer das Rennen, was um Mitternacht angefangen hatte, bis 6
Uhr früh. Ja, genau, richtig. Frühs. Weil die das lärmtechnisch anders hingekriegt haben.
Weil es war so, das war so ein Krampf, das zu schauen.
Das einzigste Jahr, wo es wirklich schön war, das Kota-Rennen, war das Jahr mit diesem monsunartigen Regen, wo das so stark geregnet hat und wir alle ins Kiesbett gerutscht sind und 9 von 10 Autos gefühlt raus waren. Das war einfach nur der Situationskomik lustig, nicht des Rennens wegen.
Das war dann auch 2017, weiß ich noch, ziemlich dämlicher Ausklang für Kota, weil in dem Jahr haben die 2 Porsches gewechselt, so in der Art von Ferrari, Schumacher, Barrichello. Also richtig sehr mit Absicht haben sie die 2 Autos vorne gewechselt, dass der Führende in der Meisterschaft die volle Punktezahl bekommt, obwohl das Schwesterauto eigentlich den Sieg verdient hatte. Und es wäre sowieso nur, die 7 Punkte hätten jetzt 8 nicht keinen großen Unterschied gemacht in der Meisterschaft.
Mich wundert halt, dass Kota überhaupt als Option zur Verfügung steht, weil warum sind sie denn nach Sebring gewechselt? Unter der Hand war ja klar, dass die Veranstalter eigentlich nicht Formel 1 und WEC gleichzeitig finanzieren konnten und wollten. Das war ja auch der Grund, warum sie sich mit Sebring versucht haben, wieder zu arrangieren.
Und noch dazu, wie würden sich die Entscheidungsträger in Sebring fühlen, wenn es auf einmal noch eine amerikanische Runde WEC gibt? Also das ist vielleicht auch Das kann sein, dass das vertragswidrig ist, also dass es da Exklusivität herrscht.
Richtig.
Was, ich meine, du kannst nicht einfach sagen, oh Scheiße, wir brauchen noch eine Strecke, wir fahren einfach mal Suzuka. Die hätten sich in Fuji darüber auch
aufgeregt. Ja, klar.
Das ist für sie, ey, guck mal, kommt zu uns und schaut, schaut WEC, das ist eure einzige Möglichkeit.
Und es ist auch Konkurrenz im eigenen Land zur IMSA, ne? Das darfst du auch nicht vergessen.
Ja. Ich habe auch gelesen, es gibt eine dritte, einen dritten Kandidat, und zwar Mexico City. Ich weiß nicht, inwieweit die Gespräche, ich denke mal, Kerami liegt vorne, was
Mexiko
die Gespräche
angeht. Mexiko sehe ich persönlich unwahrscheinlich aus zweierlei Gründen. Wenn es kommt, ist das eine Strecke, die länger bleibt, und das will, glaube ich, die WEC aktuell nicht, weil Mexiko sicherheitstechnisch nicht ganz so schlimm ist wie Brasilien, aber immer noch so eine 50-50-Chance. Und ich habe wohl irgendwo mal gehört, wenn du in Mexiko ein Rennen planst, musst du das bis 9 Monate im Vorlauf machen, damit du sicherheitstechnisch gewährleisten kannst, dass alles irgendwo funktioniert, wie es sich gehört. Weil du mit den Behörden, mit der Polizei, du musst da so viele Dinge beachten. Da ist, glaube ich, der Vorbereitungsrahmen zu kurz.
Und da musst du vor allem mal schauen, dass kein Baseballspiel stattfindet gleichzeitig. Sonst
richtig.
Überrennst du ja alle Baseballspieler in dem Stadion teil. Ja gut, also es bleibt spannend, was jetzt Ersatz für Sao Paulo angeht. Wie gesagt, ich würde das entweder in Südafrika oder in Südamerika begrüßen.
Solange es nicht so eine Strecke wird wie hier Marokko, Marrakesch, wo die wir waren da früher gefahren, hier die Tourenwagenserie, die eine. Die WTCC früher. Das war ja eine furchtbare Strecke. Irgendwann mal eine Stadtstrecke gewesen und dann immer weiter verhackstümmelt.
Na, ich denke, wir werden es nächstes Wochenende sehen. Vielleicht können sie das als Chance nehmen, da die letzten Sachen da auszubügeln, was schief geht oder sowas. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall.
Ich hoffe zumindest nicht, dass es wegfällt. Weil wenn das Rennen wegfallen würde, wäre die Lücke Januar nix, Februar nix und dann erst im Mai, April? März, Ende März ist ja Sebring. Also es ist dann nur schon wieder fast 2-3 Monate und das wollten sie eigentlich vermeiden. Also es muss irgendwas kommen. Ich denke, es wird auch irgendwas kommen.
Das stimmt, das hatten wir jetzt auch nicht mit bedacht. Ja, das stimmt. Da hätten wir komplett 2 komplette Monate.
Und dann brauchst du keinen Winterkalender mehr im Winter, wenn du dann nicht rennen fährst, ne?
Ja, das wäre echt schade. Das fühlt wirklich da eine Lücke. Wir werden es sehen, ne?
Gut.
Ich denke, das war auch jetzt so ein guter Punkt für uns, da mal Schluss zu machen. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr mal Kommentare habt, dann immer her damit. Per Facebook, Twitter oder Instagram. Wir sind auch für alles offen. Vorschläge und sowas.
Auch gerne zum Format, wie wir es machen. Einfach, wir haben jetzt immer so ein bisschen, letzte Saison hatten wir mal so einzeln getrennt, Vorbericht, Nachbericht, ein bisschen News. Jetzt haben wir es mal so ein bisschen gemischt. Gerne auch Feedback, wie euch das gefällt an der Stelle.
Und ich denke jetzt aufgrund der Länge jetzt, wir werden auf jeden Fall nochmal mit vielleicht einen kürzeren Podcast zum Bahrain mal vorher aufnehmen, dass wir da die letzten Infos aus dem Rennen und mal bringen können. Und ansonsten, bis dahin.
Bis dahin.